Morgen erblickten wir bei aufgehender Sonne zuerst die englische Küste. Der alte Steuermann reckte sich höher empor, seine Augen blitzten, und mit einem stillfeierlichen Gesang begrüßte er die Heimat. Die Matrosen, welche an den Segeln beschäftigt waren, fielen wohl in die Melodie ein, endeten aber mit jenem eigentümlichen Johlen, womit sie alle anstrengende Beschäftigung zu begleiten pflegten. Nach und nach fanden sich sämtliche Passagiere auf dem Verdeck ein, und ich hatte nun wieder Gelegenheit, meiner schönen Reisegefährtin zu nahen, die fröhlich über die Wellen schaute und großes Vergnügen daran zu haben schien, als die Ufer sich bald höher erhoben und ihre waldigen Gipfel zeigten. Die immer größer werdende Anzahl von Schiffen ließ es auch merken, dass wir das Meer im Rücken hatten und bereits die Themse hinauffuhren. Eine Stunde vor Ankunft des Schiffes entsteht gewöhnlich eine seltsame Bewegung unter den Passagieren. Die Bekanntschaften, welche während der Reise geschlossen wurden, werden mit jedem Augenblick loser. Der eine kümmert sich nicht mehr so viel mehr um den anderen wie bisher. Jeder scheint mit sich selbst beschäftigt zu sein, der eine durchstöbert seinen Reisesack, der zweite seine Hutschachtel, der dritte macht sich entsetzlich viel mit einer Flasche Eau de Cologne zu schaffen, der vierte sucht mit aller Gewalt ein Paket Zigarren in seine Rocktasche zu stopfen, der fünfte verbirgt eine verdächtige Rolle in seiner Manteltasche, der sechste steckt einige Bücher an einen Ort, wo man sonst gewöhnlich nie Bücher mit sich führt, genug. Jeder hat etwas Besonderes zu schaffen und zu besorgen. Hin und wieder blicken sich zwei Reisegefährten, die eben noch die besten Freunde schienen, mit argwöhnischen Augen an, als hätten sie beide etwas Böses getan, als fürchteten sie beide, dass der eine den anderen beobachte. Es ist ein verzweifelter Augenblick. Das freundlichste Damengesicht wird seriös. Das unbefangenste Auge bekommt momentan einen dubiösen Ausdruck. Man weiß nicht, ob man sich über diese plötzliche Verwandlung ärgern soll oder ob sie mehr des Lachens wert ist. So viel ist aber gewiss, dass die erste Freude, die Heimat wiederzusehen, vorüber ist und dass plötzlich die Furcht vor der Douane in den meisten Seelen emporsteigt. Ach Gott! Die Douane, wo alle die kleinen, allerliebsten Geheimnisse einer Damenschatulle ans Licht kommen, wo mit unerbittlicher Strenge das Verborgene hervorgezehrt wird, wo es keine Gnade und kein Mitleid gibt, wo die treuesten Kinder des Vaterlandes wie Diebe behandelt werden und wo es sich gewöhnlich auch herausstellt, dass keiner dem süßen Gelüst des Defraudierens widerstehen konnte. Nun, die englischen Freetraders sind ja aber im besten Zuge, ihren lieblichen Töchtern in Zukunft manchen kleinen Reisekummer zu ersparen. Was indes die Furcht vor der Douane schon jetzt reichlich versüßt, ist der Umstand, dass wenigstens in England kein Gendarm am Ufer steht, der sich nach einem Pass erkundigt. Diese barbarische Sitte gehört in England der Vergangenheit an und wurde in Belgien vor kurzem ebenfalls abgeschafft. Die Geheimnisse deines Koffers musst du erschließen, aber sonst lässt man dich ungeschoren. So wie du den Fuß auf englischen Boden gesetzt hast, da stehst du unter englischem Gesetz. Und das ist die beste Kontrolle. Ich freute mich wie ein Kind, als ich die Themse hinauffuhr und daran dachte, wie manchem schon das Herz im Leibe gelacht war, wenn er eben diesen Weg zurücklegte und das Land seiner Sehnsucht vor sich sah. Denn hat nicht mancher, dem der Schnee Sibiriens, dem die Bergwerke des Ural, dem die Bleidächer des Südens, dem die Kerker, ach, meiner eigenen Heimat zur Wohnung bestimmt waren, den das Vaterland ausstieß wie einen verlorenen Sohn, der wie ein gehetztes Wild von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gejagt wurde, dessen Jugend daheim in wenigen Jahren untergraben, dessen Stolz in wenigen Monaten geknickt, dessen Liebe in Hass, dessen Begeisterung in dumpfes Trauern, dessen Energie in Verzweiflung verwandelt werden sollte, hat er nicht hier. Hat er nicht an dem Strande jener kalt und unerfreulich gescholtenen Briten eine neue Stätte gefunden, wo er durch Fleiß, durch Ausdauer, durch Kraft und Verstand fast zu jeder Stellung in der Gesellschaft gelangen kann, die dem in diesem Lande Geborenen nur unter gleichen Bedingungen offen steht? Eröffnete England ihm nicht ein Feld, auf dem er alles treiben kann, was die Jugend bewegt, was des Mannes Alter erntet, was den Greis erfreut? Stand ihm nicht dies ganze kolossale Reich mit all seinen unerschöpflichen Quellen alles dessen offen, was man heute noch Ruhm und Glückseligkeit nennt? Gewiss, mit allen den Voraussetzungen, welche in England und in aller Welt dieselben sind, konnte er hier noch zu allem gelangen, was den Schmerz einer verlorenen Heimat zu lindern imstande ist. Wer für politische Vergehen der Strenge seines heimatlichen Gesetzes unterlegen hätte, England gab ihm Raum und Freiheit, um der Überzeugung seines Herzens zu leben. Wen der Leichtsinn ins Verderben zu stürzen drohte, England gab ihm die Zeit, um sich zu bessern. Wer daheim an jedem Orte nur einen Abgrund vor seinen Füßen sah, England gestattete ihm den Einzug in seine Felder und eröffnete ihm eine neue Welt. Sagt, was ihr wollt. Der Brite hatte euch exploitiert durch seinen Handel, durch seine Industrie, das ist wahr. Aber weshalb habt ihr euch exploitieren lassen? Der Brite hat vollkommenes Recht dazu. Er droht, eure Städte ineinander schießen zu wollen, wenn er ihn auf undiplomatischem Wege in seinen Unternehmungen stört. Das ist wahr. Aber der Brite hat ein Recht dazu. Denn wir leben in einem Kampf aller gegen alle. Wir leben in dem Jahrhundert der freien Konkurrenz, wo jeder sich so gut hilft, wie er kann, wo jeder nach seiner Fasson, wo jeder auf die vorteilhafteste Weise selig zu werden sucht und wo nur Titanen einen anderen Weg zu bahnen suchen als den, welcher heute für den Weg des Rechtes und der Vernunft gilt. Und wenn es den Engländern nun gelingt und gelungen ist, vor allen Völkern selig zu werden, da zeigt es sich eben, dass sie unsere Zeit am besten begriffen haben, dass sie eben die Matadore des Jahrhunderts sind, dass sie weniger zu verdammen als zu bewundern, dass sie weniger zu bedauern als zu beneiden sind. Es ist daher lächerlich, wenn man den Briten nur einen Krämer, einen Egoisten schilt. Er ist Krämer und Egoist, weil er ein echter Sohn unseres Jahrhunderts ist. Er ist es nicht mehr und nicht weniger, wie jeder andere auch, nur bisweilen etwas mehr in großbritannischem Stile als andere Leute. Kann man daher aus diesem Grunde auch nicht den geringsten Stein auf ihn werfen, so muß man doppelt anerkennen, daß er neben seinem eisernen, eingefleischten Egoismus noch human und großartig genug geblieben ist, um allen armen Sündern der Welt seine Arme zu öffnen.